Im Jahr 2024 haben amerikanische Aktien wieder viele andere Kapitalmärkte in den Schatten gestellt. Und man kann sich jetzt zu Recht fragen, ob man jetzt im Jahr 2025 weiter auf amerikanische Aktien setzen sollte oder lieber doch das Risiko etwas runternimmt und breiter global investiert. Und genau diese Fragestellung, die habe ich mit Martin Bechtloff vom ETF-Anbieter Franklin Templeton besprochen. Wir sprechen also, wie man ein globales Portfolio aufbauen sollte, welche Chancen der amerikanische Aktienmarkt im Jahr 2025 hat und wie dann idealerweise eine Allokation ausschauen sollte. Also wenn dich das Thema interessiert, wie kriege ich meinen amerikanischen Aktienteil etwas nach unten oder vielleicht sollte ich ihn auch erhöhen, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall anschauen. Viel Spaß! Ja, Martin, schön, dass du heute mal wieder bei uns vorbeischaust, hier auf dem Kanal von Extra ETF. Wir haben das letzte Mal über den indischen Aktienmarkt gesprochen, der sich auch sehr gut entwickelt hat. Heute haben wir uns mal ein Thema vorgenommen, was für ganz viele sehr relevant ist. Es geht um den weltweiten Aktienmarkt. Schön, dass du da bist.
Hallo Markus, hallo Extra ETF. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, müssen wir vielleicht einmal noch mal kurz auf das vergangene Jahr 2024 schauen. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Der S&P 500, also wenn man einen ETF als europäischer Anleger in den S&P 500 investiert hätte, da hätte man rund 35% plus gemacht. MSCI World immerhin noch 28%. Emerging Markets gerade mal 15%, aber auch immerhin ordentlich positiv. Und jetzt wollen wir heute die Frage stellen, ob man überhaupt noch global investieren sollte oder ob man nicht alles in den amerikanischen Aktienmarkt wirft oder setzt, auf den amerikanischen Aktienmarkt setzt vielmehr, weil da ist ja anscheinend da spielt die Musik, da wird die Rendite
erzielt. Da ist mehr zu holen, genau.
Ja. Wie siehst du denn das?
Genau, Markus. Also vielleicht ganz kurz dann, weil du es gerade auch schon angerissen hast, mit Indien und den Emerging Markets auf unserer letzten Aufnahme. Auch indische Aktien haben sich in diesem Jahr wieder sehr gut entwickelt, wie auch schon in den letzten Jahren, und zwar plus 16% in US-Dollar gerechnet. Die Performance-Daten, die du gerade genannt hast, die sind, wenn ich mich nicht irre, in Euro gerechnet. Genau. Was also wirklich eine tolle Entwicklung gerade auch für die heimischen Aktien-ETF-Investoren ist, weil die ja dann in Euro eben denken. Und das Ganze hat sich dann also in diesem Börsenjahr, was also in vielen führenden Indizes deutlich zweistellige Renditen gebracht hat, sehr, sehr, sehr erfreulich entwickelt. Plus Schwellenländer in US-Dollar 12%, Indien noch etwas stärker, wie gesagt, mit 16%. Von daher auf jeden Fall für Schwellenländer-Investoren auch ein sehr erfolgreiches Börsenjahr gewesen. Und zu deiner Frage, braucht man überhaupt noch dann globale Aktien? Ja, also wenn wir uns jetzt mal die Börsenjahre der vergangenen Jahre dann anschauen, dann könnte man ja sagen, dass ich als Investor eigentlich nur noch in den USA investiert sein muss. Wir gehen gleich auch noch auf die Gewichtung ein in globalen Indizes. Wenn ich mir dann das aus ETF-Anlegersicht anschaue, und zwar, ich schaue da ganz gerne auf die Flows, also auf die Käufe und Verkäufe, und das ist auch einer der Gründe, warum ich übrigens ETFs so sehr liebe, weil es ein sehr transparenter Markt ist. Und wenn ich mir anschaue, wo europäische ETF-Investoren in diesem Jahr besonders aktiv waren und investiert haben, dann waren es eben globale Aktien-ETFs. Allen voran die Industrienation, also sprich MSCI World und auch die Pendants FTSE Developed World, um dort nochmal ein Peer zu nennen oder einen anderen ETF zu nennen, die waren sehr stark nachgefragt und die beantworten dann die Frage definitiv mit Ja, denn die haben über 50 Milliarden netto Zuflüsse gesehen in diesem Jahr. Dann aber noch stärker getoppt und vor allem interessanterweise, Markus, seit der Wahl oder seit der Wiederwahl, muss man sagen, von Donald Trumps. Also seitdem die Amerikaner gewählt haben, muss man sagen, spricht alles im Finanzmarkt noch mehr als früher über amerikanische Aktien. Und deshalb auf Position 1 dieses Jahr, Beliebtheitsskala Nummer 1, das waren amerikanische sogenannte Large-Cap-Blend-Aktiengesellschaften. Die hatten über 60 Milliarden Euro Netto-Inflows gesehen. Aber vielleicht dann nochmal von meiner persönlichen Seite her. Und zwar, für mich gilt nach wie vor das Credo, was ich auch schon in der Uni gelernt habe und was man auch auf eigentlich überall im Finanzmarkt liest und hört, ist, lege nie alle Eier in einen Korb. Also nach wie vor ist es, denke ich, ganz wichtig, als globaler Aktieninvestor global diversifiziert zu sein, über alle Länder, Regionen, aber dann auch Sektoren hinweg. Das ist ganz wichtig, denn es kommt zwar auf jeden einzelnen Investor, auf sein jeweiliges Risikoprofil drauf an, das heißt, wie viele Risiken kann er stemmen, es kommt auf den Anlagehorizont an, das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Und von daher ist es nach wie vor ratsam, global in Aktien diversifiziert zu sein.
Aber da, glaube ich, steckt man schon in so einem Dilemma, ne? Weil wenn man jetzt zurückschaut, wie du es gerade erwähnt hast, US-Aktien haben alles outperformed über mehrere Jahre jetzt. Ja. Und dann bin ich MSCI World Anleger, da weiß man ja auch, da hat man ein gewisses Klumpenrisiko, weil eben in den Industrieländern die US-amerikanischen Aktien sehr stark gewichtet sind. Und damit habe ich ja dann auch, das erklärt ja dann sozusagen auch die gute Performance, habe aber gleichzeitig auch dann dieses Risiko in dem einen Markt. Also man ist ja gar nicht weltweit so richtig investiert. Mhm. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist einfach, wie geht man mit der Situation um? Ja, ich weiß es. Es hat auch die letzten Jahre gut funktioniert. Es gibt auch vielleicht, können wir auch nochmal im Detail drauf eingehen, gute Gründe, weiter in amerikanischen Aktien zu investiert zu bleiben. Mhm. Aber ja, das kann sich ja natürlich auch ändern. Du hast ja auch eine Grafik mitgebracht, wo man so sieht, wie sich Sektoren zum Beispiel im Verlauf der Zeit sich bei den weltweiten globalen Indizes verändert haben. Jetzt sind Technologie und USA-Aktien sehr stark gewichtet, aber das war früher auch mal ganz anders. Also fahre ich das jetzt einfach mit sozusagen und warte, bis sich das wieder, bis irgendein anderer Sektor vielleicht nach oben kommt oder muss ich vielleicht was umschichten?
Ja, gute Frage. Also wie gesagt, wenn ich mir im Moment die Flows angucke und mir anschaue, wo investieren im Moment Investoren, wie gesagt, da sind, wie ich ja gerade anhand der Zahlen aufgezeigt habe, global diversifizierte Aktien-ETFs immer noch extremst en vogue. Nicht nur übrigens bei Sparplänen, das heißt die Investoren, die sehr, sehr langfristig investiert sind, einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen, sondern natürlich auch diejenigen, die das vielleicht mal taktisch machen, um einen breiten Markt abzubilden, das immer noch zweifelsohne ist. Aber um vielleicht auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, auf die Konzentration der USA, der US-Aktien, und das höre ich und lese es auch im Moment in allen Investorengesprächen und auch in den Finanzmagazinen, teilweise bis hin zu kritischer Berichterstattung, ob dann eben der MSCI World wirklich noch als sinnvolles Investment gilt. Aber was mir ganz wichtig ist, ist in dieser Diskussion, das ist ja nicht irgendwie so, dass jetzt ein Indexanbieter wie MSCI oder FTSE hingegangen ist und hat gesagt, ich schätze jetzt US-Aktien als besonders attraktiv ein, dann erhöhen wir mal den Anteil von US-Aktien. Nein, so ist es nicht. Das ist ja ein Index, der nach Marktkapitalisierung gewichtet wird. Und das ist einfach die Realität. Die Realität sieht so aus, dass US-Aktien in den letzten Jahren schon sehr gut gelaufen sind. Und wenn man sich das hier mal auf einer Grafik beispielsweise anschaut, dann sieht man im Übrigen, dass auch schon zur Jahrtausendwende, also wir nehmen jetzt mal den Track Record für den FTSE Developed Index beziehungsweise den MSCI World Index, das sieht dort nämlich bei beiden Indizes genauso aus, dann finden wir diese Konzentration nicht in dem Ausmaß, aber auch schon seit Beginn der Jahrtausendwende. Das heißt, zu Beginn der Jahrtausendwende machten auch schon amerikanische Aktien 60% in diesem globalen Portfolio aus. Mhm. Dann kam die letzte große Weltwirtschafts- und Finanzkrise. Und im Zuge dessen ist dann der US-Anteil Richtung 55% gesunken, also hat sich dann leicht reduziert zugunsten dann von europäischen Aktien und dann der APEC-Region, also sprich, das ist Asien-Pazifik, das sind vor allem allen voran dann Japan. Japan hatte übrigens zur Jahrtausendwende knapp 10% in dem Index ausgemacht, aber europäische Aktien auch. Die hatten dann ihren Peak dann, als der amerikanische Anteil dann sank, nach der Weltwirtschaftskrise oder mit der Weltwirtschaftskrise dann relativ an Gewichtungen zugelegt. Und beispielsweise bei uns in Europa allen voran englische oder britische Aktien mit ebenfalls 10% gewichtet. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit dann jetzt im Zuge der Hohes, also sprich des, des Aufschwungs des amerikanischen Aktienmarkts in den letzten Jahren dann zugunsten den USA etwas verschoben. Aber wir stehen jetzt aktuell bei 75% US-Anteil. Das heißt, dass immer noch 25% irgendwo anders in den entwickelten Ländern angelegt ist. Und ganz wichtig, wir sprechen hier in Anführungszeichen nur über MSCI World und FTSE Developed World. Das heißt, über die entwickelten Volkswirtschaften und Märkte, über manchmal auch Industrienationen gesprochen, wobei der Begriff eher irreführend ist. So, und daneben gibt es dann ja zum Beispiel auch noch die Schwellenländer. Und ich kenne kaum einen Anleger, der jetzt alles nur in einen ETF investiert. Das heißt, die meisten Investoren, die sind logischerweise dann ja auch in mehrere ETFs, hoffentlich für uns beide, dann investiert und auch diversifiziert. Die haben also nicht nur diesen reinen MSCI World, FTSE Developed World mit diesem riesigen, zweifelsohne US-Konzentrationsrisiko, muss man dann an der Stelle auch sagen, von 75%. Aber nochmals, wenn ich das in den letzten Jahren nicht mitgenommen habe oder dort nicht investiert war, dann habe ich halt, wie du ja auch eingangs völlig richtig auch erzählt hast, auf Performance verzichtet. Und auch aktive Portfolio-Manager, die beispielsweise dann auch über die US-Konzentrationsrisiken, Magnificent Seven, diese amerikanischen, es sind ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, Markus, sind es allen voran 7 amerikanische Big-Tech-Unternehmen gewesen, denen wir jetzt wirklich diese starke Outperformance dann 2024, auch 2023 dann zu verdanken haben. So, und die Frage ist natürlich, wie geht das auch weiter? Wir sind davon überzeugt bei Franklin Templeton, unsere Analysten, dass mit Blick auf das Gewinnwachstum und die Gewinne, die etwas breiter diversifiziert sein werden in nächster Zeit. Wir sprechen nachher noch bestimmt über unseren Outlook 2025. Aber ich will nur sagen, es ist eine Momentaufnahme. Und es war auch richtig, dann so hoch in den US-Aktien investiert gewesen zu sein. Ansonsten hätte mich das vielleicht ein Stück weit Performance gekostet. Und es ist einfach auch die Realität. Also nicht nur jetzt im Moment aufgrund des KI-Booms. KI ist natürlich überall omnipräsent. Gerade hat Broadcom die Zahlen veröffentlicht und dort positiv nochmal überrascht und im Zuge dessen nachgefragter gewesen bei Aktieninvestoren. Nvidia ist extremst en vogue auch unter deutschen Investorinnen und Investoren und überall in aller Munde. Das Thema KI, das ist überall omnipräsent und natürlich auch einer der Gründe, warum die Amerikaner dort so stark gewachsen sind, weil die dort so starke Unternehmen haben. So, und in Europa muss man einfach festhalten, vielleicht mit Ausnahme von ASML und Co., dass es da weniger Unternehmen gibt, die dann von diesem Boom profitieren, ja, ganz genau. Ja,
ja, ich meine, das macht es, finde ich, auch schwierig, weil unter Diversifikationsgesichtspunkten, das haben wir hier auf dem Kanal auch schon oft gehabt, müsste man ja Industrie- und Schwellenländer und am besten noch Large, Mid und Small Caps. Mit 3-4 ETFs kriegt man da ein sehr, sehr breit gestreutes Portfolio zusammen und hat keine Klumpenrisiken. Und dann guckt man aber auf die Realität der Zahlen und sagt sich, ja, okay, aber in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren habe ich da richtig gut verdient mit meinem MSCI World und noch besser hätte ich verdient, wenn ich nur auf amerikanische Aktien gesetzt hätte.
Richtig, ja.
Jetzt hast du schon mal 2 Indizes genannt, das sollte man vielleicht nochmal ganz kurz aufgreifen, das Thema. MSCI World ist ja ein Begriff, ist ja sozusagen das Synonym für weltweit investieren. Wir wissen, es sind die Schwellenländer nicht mit dabei. Ja. Und jetzt hattest du noch FTSE Developed World erwähnt. Da habt ihr ja auch ein ETF drauf.
Richtig.
Was ist denn da jetzt der Unterschied? Kannst du das vielleicht mal kurz erläutern?
Genau, also erstmal fangen wir vielleicht bei den Gemeinsamkeiten dieser beiden Indizes an. Und ich bin völlig bei dir, das Synonym für globale Aktieninvestments, das ist erstmal der MSCI World. Und es gibt daneben eben noch den FTSE Developed World. Und beide Indizes decken die Assetklasse globale Standardwerte ab. Genau, also von der Ausrichtung vom Investment her sind sich also beide dann, wenn man sich die Asset-Klasse mal anschaut, schon mal sehr ähnlich. Und beide decken eben entwickelte Volkswirtschaften ab, ganz genau. Es gibt dann aber einige Unterschiede auch, und zum Beispiel geht der Indexanbieter, ist übrigens der drittgrößte der Welt, FTSE, aus UK stammt, geht hin und hat teilweise eine andere Länderklassifizierung. Und zwar nehmen die unser Nachbarland Polen und auch Korea Und Korea aktuell ja auch in aller Munde, übrigens auch schon 2024 und 2023 auch aufgrund des KI-Booms, und gehen hin und stufen die als entwickelte Nation ein. Mhm. Während MSCI hingeht und sagt, das sind für uns noch Schwellenländer, da gibt es bestimmte technische Parameter, die eben einen Indexanbieter dazu veranlassen, ein Land als entwickelt oder als Schwellenland dann einzustufen. Das ist schon mal ein Unterschied. Also, dass das FTSE da etwas breiter im Bereich globale Industrienationen, Volkswirtschaften, entwickelte Märkte diversifiziert ist. Und auch übrigens bei den Small- und Mid-Caps. Das heißt, dass das FTSE eine höhere Abdeckung hat, also insgesamt mehr Small-Cap-Unternehmen in diesem Index dann abbildet, als es dann das MSCI World Pendant tut. Nämlich im Endeffekt sind das über 2000 Gesellschaften und das ist schon wirklich nennenswert und interessant. Warum? Weil der MSCI World in knapp 1500 Titel diversifiziert ist global. Also sprich, der FTSE Developed Index, der ist nochmal in über 500 Titel mehr diversifiziert. Das sind dann eben vor allem diese Small Caps. Auf der anderen Seite muss man sagen, und jetzt wird es dann auch wirklich für die professionellen Investoren sehr relevant für jeden Investor da draußen. Und zwar, wenn wir uns anschauen, wie hoch ist die Abhängigkeit dieser Indizes, dann kann man da als Maß die Korrelation heranziehen. Und beide Indizes entwickeln sich über die lange Sicht extremst ähnlich zueinander. Also wir sprechen hier über 10 beziehungsweise 20 Jahre davon, dass beide Indizes eine Korrelation von über 0,998 haben. Das heißt, ist nicht ganz 1:1, Markus, aber mit anderen Worten kann man daran halt erkennen, nahezu gleich. Genau, das tun wir bei Franklin Templeton auf der ETF-Seite mit dem Franklin FTSE Developed World UCITS ETF. Und der kostet mit 9 Basispunkten TER oder 0,09% per annum. Ist einer der Preisführer in dem Segment. Und so bildet...
Das heißt, kurz gesagt, wenn man jetzt da investiert, dann, weil ich habe da jetzt nämlich noch zwar ein paar Folgefragen, nämlich die mir gerade dazu eingefallen sind. Also Aman hat auch ein weltweites Investment in die Industrieländer.
Richtig.
Man ist aber etwas breiter gestreut im Sinne von 400-500 Aktien, die du gesagt hast. Also man hat auf jeden Fall mal über 2000 im Portfolio.
Genau.
Und der Vorteil ist, man hat noch mehr Small Caps mit dabei, die bei MSCI schon rausgefiltert werden. Weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, sind denn jetzt auch, wenn gerade wir jetzt ja über Amerika ja auch gesprochen haben und Trump will ja sehr viel America First, viel in der eigenen Wirtschaft machen, ist das dann ein guter Zeitpunkt, jetzt vielleicht so einen Index auch zu nehmen? Weil da wären ja dann wahrscheinlich aufgrund der USA-Gewichtung auch eher USA und Midcaps und Smallcaps aus den USA drin sein, dann hätte ich ja eigentlich nochmal sozusagen eine Verstärkung in diesen Aktien aus dem Land, in dem Mid- und Smallcaps, die ja besonders von den Steuerthemen oder geplanten Aktivitäten in Amerika profitieren würden.
Absolut, du hast gerade schon die Stichpunkte genannt, Steuersenkung, und man muss sagen, dass unter den Investoren im Moment das Thema Donald Trump, es gibt sogenannte oder gab sogenannte Trump-Trades, schaut man sich zum Beispiel im Moment Tesla an, in den letzten Wochen um über 500 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung hinzugewonnen, genauso das Thema Bitcoin, Digital Assets hat davon profitiert. Amerikanische Aktien, hatte ich ja vorhin gesagt, sind seit der Wahl Donald Trumps noch mal mehr, auch bei europäischen Investoren, dann en vogue, haben seitdem, wie gesagt, von den Flows, von den Inflows, von den Zuflüssen her, dann die globalen Aktien-ETFs sogar noch mal abgelöst. Von daher auf jeden Fall. Du hast das Thema Steuern gerade genannt und das ist echt historisch, möchte ich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer hervorheben. Und zwar, wenn man sich das historisch mal anschaut. Donald Trump möchte die amerikanischen Steuersätze von 21% derzeit auf 15% senken. Die sind mit 21%, wo sie zuletzt dann eben standen oder stehen, eh schon historisch relativ niedrig. auch zu anderen Pendants hier in Europa oder im Westen. Und jetzt möchte Donald Trump diese Unternehmenssteuern auf 15% senken. Das hat erstmal dazu geführt, dass die Unternehmen jetzt stärker nachgefragt waren, die amerikanischen Aktiengesellschaften, weil die dann von den Steuersenkungen auch direkt profitieren werden. Mhm. Und das Ganze ist historisch einzuordnen, weil das letzte Mal, dass amerikanische Unternehmenssteuern auf dem Niveau waren, 15% oder darunter, das war vor dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist wirklich ein sehr langer Zeitraum. Und damit möchte ich dann hervorheben, wie historisch einzustufen Donald Trumps Agenda ist. Also es wird da manchmal gesagt, Donald Trump möchte die Steuern senken. Aber er möchte sie signifikant senken, so weit senken, dass die Steuersätze für die Amerikaner so niedrig sind oder für die Unternehmen dort, dass sie auf dem Niveau vor dem Zweiten Weltkrieg daneben sind. Und das ist natürlich auch attraktiv zum Beispiel für Unternehmen im Westen, denn die überlegen sich natürlich dann doppelt vielleicht, wo investiere ich? Investiere ich hier oder investiere ich in den USA? Das Zweite ist, und davon profitieren dann eben Small- und Mid-Cap-Unternehmen, um deine Frage zu beantworten, Markus.
Genau, aber vielleicht kurz eine Frage noch dazu. Es gibt ja aber ja auch viele, die sagen, okay, man kann sich das vornehmen, aber wie soll das finanziert werden? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass der amerikanische Staat da in einem schönen Haushaltsüberschuss sich befindet, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Wie ist da die Einschätzung? Also ist es realistisch, weil sagen kann ich viel, aber kann ich auch wirklich machen? Und wie wird das refinanziert?
Ja, absolut, Markus. Das Thema Schulden, amerikanische Schulden, da könnten wir noch stundenlang drüber sprechen. Aber in Kurzversion ist, es sind sich da draußen alle einig und man hatte das auch unmittelbar nach der Wahl gesehen, weil Donald Trump hat noch vor der Wahl gesagt, er möchte auch die Schulden senken. Also er möchte einen starken US-Dollar, er möchte niedrige Unternehmenssteuern, er möchte die Zölle ja erhöhen, darüber können wir sprechen. Und vor allem, was auch noch gleich wichtig ist für die Small- und Mid-Caps, er möchte deregulieren. Auch das ist ein wichtiger Teil seiner Agenda. So, und er möchte eben auch noch dann einen sauberen Haushalt haben. Aber das haben ihm die Märkte dann aber nicht abgenommen. Dass er die Steuern senkt und dass er dereguliert beispielsweise und auch, dass er dann dass er einen Einfluss hat auf den Außenhandel und die Zölle erhöht, nämlich von 10 bis 20%, vielleicht für chinesische Unternehmen sogar auf 60%, je nachdem. Und ganz wichtig ist, Markus, er kann das auch durchsetzen, denn wir haben einen sogenannten Trump-Sweep gesehen, das heißt eine rote Welle in den USA. Er hat sehr viel Macht. Und wichtig ist auch, dass er Leute installiert oder dort auch in mächtigen Funktionen sind und Politik machen, die diese Politik im Übrigen auch teilen. Das ist wichtig. Das heißt, wir glauben schon, dass er einen großen Teil seiner Agenda dann auch umsetzen wird. Das wird vielleicht ein bisschen dauern und auch nicht ganz so extrem, aber er wird dann eben vieles davon auch umsetzen können. So, und wie will er das gegenfinanzieren? Also im Moment nimmt ihm der Markt halt nicht ab, dass er das nicht dann zugunsten höherer Schulden dann durchsetzen wird und durchführen wird, sondern das geht dann einher mit höheren Staatsausgaben, mit höheren US-Schulden, auf jeden Fall. Interessant ist an der Stelle noch, nicht nur beim Thema Deregulierung, sondern ja auch Effizienz. Er hat ja eine neue Behörde ins Leben gerufen, wo ja unter anderem dann Elon Musk federführend tätig ist, die ja unter anderem dann eben auch die Bürokratie abbauen sollen, die dann eben auch die Staatsausgaben senken sollen, da wo man der Meinung ist, dass man sich das eben leisten kann. Wird das am Ende ausreichen? Wie gesagt, im Moment haben da die Märkte und auch unsere Analysten Zweifel dran. Das wird einhergehen dann mit höheren amerikanischen Staatsschulden, ja.
Aber die Zinsen sind ja jetzt gesenkt worden, jetzt kürzlich wieder. Die Notenbank hat auch gesagt, es wird jetzt alles ein bisschen langsamer vonstatten gehen. Dann bei der Refinanzierung der Staatsschulden ist man jetzt auch nicht mehr so bereit, langfristig dem Staat Geld zu leihen, sondern das wird immer kurzfristiger. Also da wird ja schon ein gewisser Druck auch von den Märkten aufgebaut. Ne? Die sagen, okay, du kannst da alles machen, aber langfristig finanzieren wir das nicht mehr, sondern nur kurzfristig. Ja. Und wenn dann Inflation zum Beispiel nach oben geht oder sowas, dann die Zinsen auch wieder steigen, dann könnte es halt schon ein Problem werden für den amerikanischen Staat.
Ja, auf jeden Fall, das unterschreibe ich. Jetzt gehen auch unsere Analysten her und sagen, weil das Thema Notenbank, das war im Übrigen 2024, das war eingangs nicht erwähnt, sehr wichtig. Das wird auch nachher bei unserem Outlook 25 auch wieder sehr wichtig sein. Notenbankpolitik ist extremst wichtig, nicht nur für den Aktienmarkt, auch für den Rentenmarkt, für die globale Wirtschaft. Und wir glauben, dass Donald Trump in seiner Agenda nicht nur dann über beispielsweise dann Senkung der Unternehmenssteuer, es gibt noch einige andere Reformen, die er anschieben will und die dann auch nochmal übrigens zu Lasten der Staatsausgaben und des Staatshaushalts geben werden. Also das ist nicht der einzige Punkt, wo er dann Steuern senken wird bei den Unternehmenssteuern. So, das wird dazu führen, im Endeffekt, dass es inflationäre Tendenzen gibt. Also auch das Thema Migration beispielsweise, das haben wir jetzt bei all der Agenda von Donald Trump, Markus, bisher noch nicht angesprochen. Aber wir glauben zum Beispiel auch, dass wenn die Zölle erhöht werden, dann für ausländische Güter und Donald Trump dann die Migration gleichzeitig auch noch verschärft. Das heißt, dass weniger, und man darf nicht vergessen, ein Großteil des amerikanischen Booms, also die amerikanische Wirtschaft, die wächst deutlich stärker als viele andere Teile in der westlichen Welt, auch nächstes Jahr wieder doppelt so stark wie wir in Europa. Das ging auch einher oder das war teilweise möglich, weil man günstige Arbeitskräfte aus anderen Teilen der Welt ins Land gelassen hat. So, und wir glauben also, dass das alles dazu führt, dass es inflationäre Tendenzen gibt und dass das den Spielraum dann für die Fed fürs neue Jahr dann für Zinssenkungen dann reduziert. Und man sieht im Moment, dass die Marktteilnehmer sich da auch schon neu anpassen und positionieren. Man geht von weniger Zinssenkung für 25 dann nun aus, als das noch vor kurzem der Fall war. Dasselbe sagen auch unsere Analysten. Und wir sind ja ein amerikanischer Asset Manager. Also wir haben die Leute dort überall in den USA dann vor Ort. Das sagen auch wir. Und ja, das hat man eben jetzt jüngst auch dann bei Worten von Herrn Powell und der Notenbank, wie die Zinssenkung, die du gerade angesprochen hast, Markus, dann auch so vernehmen oder so lesen oder so interpretieren können. Ja.
Was ich mich manchmal frage bei dieser ganzen Entwicklung, ich meine, klar, der Fokus liegt jetzt sehr stark auf USA. Ja. Der asiatische Raum natürlich auch. China ist ja auch immer die Frage, was passiert da? Das will ich jetzt aber gar nicht aufmachen. Die Frage, die ich mir nur stelle für uns Europäer, was heißt denn das für europäische Aktien? Ja, ich meine, wir haben ja auch gute Unternehmen, aber irgendwie hat man so das Gefühl, die spielen überhaupt keine richtige Rolle mehr. Da ist auch nichts Innovatives da. Also natürlich haben wir auch Innovationen, aber jetzt in den Punkten KI und so, wo du vorhin angesprochen hast, da sind wir jetzt ja nicht so mit Ruhm bekleckert. Dann im Cloud-Bereich nicht Luft- und Raumfahrt sind wir auch eigentlich ganz gut, aber irgendwie kriegen wir das nicht so richtig rüber kommuniziert, weil alle Welt von SpaceX und so weiter spricht. Also wie ist denn da so deine Einschätzung für europäische Aktien oder die von eurer Firma?
Also kurzfristig eher mal nicht ganz so konstruktiv. Wir sind, wenn man sich jetzt das neue Anlegerjahr und darauf schauen denn jetzt zu Jahresbeginn alle Investorinnen und Investoren überall auf der Welt, was bringt das neue Anlegerjahr? Da sind wir nicht ganz so optimistisch für europäische Aktien. Ich nenne mal einige Gründe auf. Wir hatten schon vorhin über ASML gesprochen. Du hast gerade einiges genannt. Ich hatte gerade gesagt, das Wirtschaftswachstum in den USA doppelt so schnell wie bei uns hier dann im Euroraum ist auch nicht ganz so verwunderlich, denn wir Deutschen, wir sollen laut IWF kommendes Jahr um 0,8% real wachsen. Frankreich gerade im Übrigen auch in einem, in einer Regierungskrise, in einer politischen Krise, ungleich stärkeres Wachstum, knapp über 1%. So, und wir sind schon die zwei größten Volkswirtschaften dann in Europa oder im Euroraum. Und wenn wir jetzt schwächeln und dann also schon den Amerikanern hinterherhinken, schwierig. Es gibt also einige Gründe, die dagegen sprechen. Wir sind nicht so ganz stark positioniert beim Thema KI. Aber man darf nicht vergessen, dieses Anlegerjahr, das ist auch für deutsche Investoren im DAX zum Beispiel extremst erfolgreich gewesen. Deutlich zweistelliges Plus. Und woran liegt das? Darüber wurde meiner Meinung nach in den letzten Wochen und Monaten schon viel drüber gesprochen. Von daher sicherlich auch keine Überraschung. Und für mich das ausschlaggebende Argument ist, unsere Unternehmen haben vielleicht ihren Hauptsitz noch in Deutschland, sind im DAX gelistet, aber die Umsätze, die werden die werden von vielen Unternehmen und gerade bei denen, die ja stark gewachsen ist, ich nenne mal SAP, übrigens auch eines der Unternehmen, was von diesem Thema Technologieboom, Nachfrage nach IT-Lösungen dann eben stark profitiert und 2024 stark gewachsen ist im DAX, ist ein anderes Beispiel. So, das zeigt, dass wir hinterherhinken. Natürlich nicht überall. Schaut man sich zum Beispiel mal die größten europäischen Aktiengesellschaften an, dann findet man Novo Nordisk, ein Pharmaunternehmen. Pharma ist auch immer noch einer, trotz des Booms bei IT, einer der größten Sektoren nach der Gewichtung im MSCI World und FTSE Developed World, um mal wieder die Brücke zu bauen. Also Pharma ist schon auch wichtig für globale Aktieninvestments. Und da haben wir durchaus auch starke Unternehmen. Also Novo Nordisk hat auch stark beispielsweise von dem Boom profitiert nach diesen Fettabnehmspritzen. Ist ein wachsender, großer Markt. Gibt aber auch noch ein paar andere Argumente, und zwar, Markus, die dann gerne genannt werden, europäische Aktien sind günstig. Ja, sie sind günstig bewertet, sie waren günstig bewertet, dafür gibt es auch gute Gründe. Es gibt aber Investoren, die dann eben auf der Suche sind nach attraktiven KGVs. Die findet man vielleicht dann hier in Europa. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, um etwas Optimismus zu versprühen, nicht nur, dass unsere Unternehmen auch global aufgestellt sind und wir vielleicht dann ein etwas biologischen, einen etwas eingetrübten Sicht auf unsere Wirtschaft haben, auf jeden Fall, den ich ja auch teile und der Realität entspricht. Und unsere Unternehmen sind aber anscheinend anpassungsfähig, denn sie passen ihre Geschäftsmodelle an, machen ihren Umsatz im Ausland, ist ein zweites Argument, und zwar, dass wir Europäer natürlich, wenn wir zusammenstehen, auch auf Donald Trump, wenn er dann nächstes Jahr an die Macht kommt, natürlich auch ein Gegenkonzept oder Gegenreform dann entwickeln können. Teilweise hat man das im Vorfeld jetzt auch schon gehört, da positionieren sich dann die Politikerinnen und Politiker zum Beispiel in Brüssel. So, oder man hat es jetzt kürzlich gesehen, als wir das Mercosur-Abkommen dann abgeschlossen haben. Also will sagen, Markus, ja, auf jeden Fall bin bei dir. Unsere Analysten sehen das gerade genauso. Wir hinken auch bei dem Gewinnwachstum ja auch hinterher. Aber will sagen, wenn wir zusammenstehen, wir Europäer, und ein Gegenkonzept entwickeln und uns positionieren, wie teilweise das übrigens ja auch einige Volkswirtschaften in Asien gemacht haben. Ich habe Anfang des Jahres 2024 ja Indien in diesem Zusammenhang zum Beispiel genannt. Dann hat man natürlich auch Chancen. Aber wichtig ist, dass man halt einen Konsens findet und eine Agenda entwickelt mit einer Vision, die dann auch Kapital freisetzt. Weil ich die 15%, die ich gerade genannt habe bei den Unternehmenssteuern in den USA, heißt ja nicht, dass wir in Europa vielleicht da, ist nur ein Randaspekt oder eine Agenda von Donald Trump, dass wir da auch einen Gegenvorschlag entwickeln. Ja, also das ist alles.
Ich würde dann aber dafür sprechen, dass man in Europa wahrscheinlich eher selektiv investieren muss und wirklich die Hidden Champions sozusagen identifiziert. Dann ist das wahrscheinlich sogar eher was für euch im aktiven Fondsmanagement und weniger vielleicht für den ETF-Investor, der da sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einfach den gesamten europäischen Markt, ist dann vielleicht gar nicht so die gute Strategie, sondern wirklich besser zu sagen, ich nehme irgendeine aktive Komponente. Das könnte ja auch ein Smart Beta ETF sein, dass ich gezielt auf Value-Aktien oder irgend sowas setze. Zum Beispiel. Aber halt nicht den breiten Markt einfach so plain vanilla kaufe.
Zum Beispiel, also auch da wieder, es kommt drauf an, ich habe jetzt gerade über das Anlegerjahr 2025 gesprochen. Das ist jetzt relativ kurzfristig. Wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen, dann hat er eher ja einen längerfristigen Charakter. Also ich muss als Aktieninvestor natürlich auch Zeit mitbringen, damit ich dann auch Volatilität zum Beispiel aushalte. Das ist ja auch ganz wichtig. Hatten wir letztes Jahr bei Schwellenländern und Indien ja auch zum Beispiel viel darüber gesprochen. Und das sind jetzt alles immer Momentaufnahmen. Aber das heißt ja nicht, dass, wie wir es zum Beispiel nach der Weltwirtschaftskrise 2007, 2008, 2009 gesehen hat, Markus, wenn wir uns die Ländergewichtung nochmal im MSCI World auch angucken, dass das auch mal wieder sich ändern kann. Ich glaube schon, dass es eine Daseinsberechtigung gibt für breit diversifizierte europäische passive Investments, auf jeden Fall. Kommt wieder darauf an, wie gesagt, was bin ich für ein Investor, welches Risikoprofil, was ist mein Anlagehorizont Und es gibt auf jeden Fall auch dort Aktien-ETFs, die dann als Beimischung zumindest, das ist auch auf jeden Fall eines unserer, oder das Fazit von unserer Analysten, als Beimischung machen europäische Aktien mal mindestens Sinn, wobei wir häufig ja dann auch noch eine Home-Bias haben, also eher mal übergewichtet sind dann im Euro-Raum in Deutschland. Und am Ende, um das noch zu Ende zu führen, Markus, weil du auch aktiv angesprochen hattest, es geht dann darum, liefert der aktive Manager dort ein Alpha? Und dann würde das natürlich Sinn machen. Also ist der da dann sein Geld und die Management-Fee, die ist ja dann in der Regel teurer als bei einem passiven Investment. Ist der sein Geld wert? Schafft er es, die passive Benchmark dann Stoxx 50, MSCI Europe, Stoxx 600 dann zu schlagen? Dann auf jeden Fall, aber das gilt ja auch für globale Aktien, für amerikanische Aktien, da sind europäische Aktien keine Ausnahme. Mhm. Wir beide arbeiten gerne im ETF-Bereich und einer der Gründe ist sicherlich auch und hat so viel Nachfrageboom in den letzten Jahren gesehen. Wir haben ein neues Rekordvolumen bei europäischen ETFs ja 2024 erreicht, weil auch unter anderem aktive Manager immer seltener die passive Benchmark schlagen. Und das gilt natürlich auch für europäische Indizes.
Ja, wenn wir jetzt das aber mal zusammenfassen, ja, wie sollte denn dann so ein Portfolio ausschauen für das Jahr 2025? Ja. Also wir sollten wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mal so für mich interpretiere, nach wie vor in amerikanische Aktien investieren. Wahrscheinlich ist es auch ratsam, eher das etwas überzugewichten. Und alle anderen Länder tendenziell eher gewichten, aber jetzt nicht mit einem großen Schwerpunkt. Also dann kann ich ja eigentlich dann doch bei einem FTSE Developed World bleiben und einfach nochmal so lang sozusagen die Party mitspielen, solange es halt noch läuft. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich fand es ganz spannend jetzt 2024. Viele Investoren hatten da auch schon über die Konzentrationsrisiken gesprochen. Nicht nur der USA, wie gesagt 75%, auch der Anteil des IT-Sektors. Wir haben ja nochmal die Sektorgewichtung im MSCI World beziehungsweise FTSE Developed Index dann eingeblendet. Die ist jetzt mittlerweile im IT-Sektor höher als im Finanzbereich zu seinem Peak, zu seiner Spitze während der Weltwirtschaftsfinanzkrise. Also sprich, über IT hatten wir auch schon viel gesprochen. Auch dort gibt es ja Konzentrationsrisiken. Aber was ich ganz spannend finde, ist, das ist schon länger so. Klar, es wird vielleicht extremer, als es noch vorher der Fall war, aber die Entwicklung ist klar. Und immer wenn Investoren, das ist aber schon länger ja ein Thema, und wenn Investoren sich dem bewusst waren und dann darauf reagiert haben, dann kamen sie nach relativ kurzer Zeit auch mal wieder zurück dann zu diesen Standardindizes, weil sie dann gemerkt hatten, die Untergewichtung von den Magnificent Seven, wie gesagt, wir bei Franklin Templeton glauben aber, dass jetzt mit Blick nach vorne das Gewinnwachstum sich breiter aufstellen wird. Man ist da dann nicht mehr so abhängig von den Magnificent Seven und den amerikanischen Big Techs. Das haben wir teilweise 2024 auch schon gesehen. Auch andere Sektoren, Finanzbereich zum Beispiel, konnte sehr stark zulegen. So, und da sagen wir, da gibt es dann auch noch also andere amerikanische Large-Cap-Unternehmen, die da vielleicht in letzter Zeit auch von den Bewertungen gar nicht so mitgezogen sind und noch nicht da sind, wo die Magnificent Seven sind, weil man spricht auch hier viel über Bewertungen, hat man vorhin bei den Europäern ja zum Beispiel gemacht. Mhm. Da haben die also auch noch Nachholbedarf. Das ist in einem ganz normalen Rahmen. Und von daher, dann sind wir aber auch wieder bei amerikanischen Aktien, Markus. Was ganz wichtig ist, wenn wir über 2025 sprechen, wir hatten es vorhin schon mal bei der Fed und der US-Verschuldung getan, ist eine meiner Lieblingscharts und Grafiken, ist, wo standen Aktienmärkte, Aktienindizes 12 Monate, nachdem die Fed zum ersten Mal, also die amerikanische Notenbank, die Zinsen gesenkt hat. Mhm. Und wenn man sich alle Zyklen seit 1972 anschaut, dann war das also 12 Monate später ein sehr, sehr, sehr gutes Umfeld für Aktien. Egal übrigens für amerikanische Aktien, japanische Aktien, europäische Aktien oder schwellende Aktien. Das galt für alle vier Aktien-Sub-Asset-Klassen, die ich gerade angesprochen habe. Deutlich zweistelliges Plus. Also, dass die globalen Notenbanken, nicht nur die amerikanische, sondern auch ja wir in Europa, EZB ja zuletzt wieder dann die Zinsen gesenkt, in England, auch noch in anderen Teilen der Welt die Zinsen senken, Das ist ein gutes Argument oder ein gutes Signal für Aktien. Einer der Gründe, warum wir dann bullish sind fürs nächste Jahr. Und wie gesagt, das Gewinnwachstum, die Gewinnwachstumsaussichten sehen auch für nächstes Jahr für amerikanische Aktien zweistellig aus. Deshalb, warum nicht, dass der S&P 500 auch im nächsten Jahr dann wieder ein zweistelliges Plus erwirtschaftet oder erzielt. Das halten wir für durchaus realistisch, eben einhergehend dann mit den Unternehmensgewinnen und den Gründen, die wir gerade angesprochen haben. Aber ich muss natürlich global auch diversifiziert sein in einem ausgewogenen Portfolio. Das heißt, auch in Asien, in den Schwellenländern, in Europa auf jeden Fall. Das gehört weiterhin zu einem global diversifizierten Portfolio dazu. Und mit Blick auf einen langfristigen Anlagehorizont denke ich auf jeden Fall.
Genau. Man muss noch dazu sagen, wir zeichnen das Video jetzt kurz vor Weihnachten auf. Und wenn du von nächstem Jahr sprichst, meinst du eigentlich das Jahr 2025? Richtig. Das ist mir jetzt gerade beim Zuhören aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen nicht ganz klar ist, über welche Zeiträume sprechen wir. Also wir haben jetzt eigentlich immer über das Jahr 2025 gesprochen. Wenn du gesagt hast, nächstes Jahr, hast du das Jahr 2025 gemeint. Richtig. Weil das Video wird wahrscheinlich erst im Januar ausgestrahlt. Also wir reden nicht über 2026. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis.
Völlig richtig.
Genau. Ja, super interessant. Also halt mir fest, natürlich wie immer, das ist ja irgendwie immer das Fazit, breit streuen, aber tendenziell eher amerikanische Aktien und die anderen Märkte aber nicht außen vor lassen, weil es auch gute Gründe gibt, eben hier zu investiert sein. Und dann stellt sich halt die Frage, ich sage jetzt mal, wie stark man seinen amerikanischen Aktienanteil im Portfolio gewichtet. Ich persönlich würde ja tendenziell eher sagen, es macht ein regionaler Ansatz immer mehr Sinn. Also entweder überlasse ich es dem Indexanbieter sozusagen und gehe ganz global in den Aktienmarkt.
Genau.
Oder ich gehe eine Ebene, zwei Ebenen drunter und mache es dann wirklich regional. Da muss ich halt mit 4, 5, 6 ETFs mein Portfolio zusammenbauen. Und genau, also wäre jetzt mein Fazit zu unserem Gespräch heute.
Auf jeden Fall. Gibt natürlich dann auch noch, wenn wir über MSCI World FTSE Developed sprechen, über die entwickelten Märkte, natürlich auch viele, die das dann kombinieren, zum Beispiel mit einem Emerging Market Index oder ETFs, dann habe ich auch wieder einen All-Country-Ansatz. Du hattest vorhin schon die Small- und Mid-Cap-Unternehmen angesprochen, die bei immer mehr Investoren jetzt in aller Munde sind. Auf jeden Fall. Wichtig ist, dass ich global diversifiziert bin und es als Investor, der breit gestreut sein will, kann ich natürlich auch davon profitieren, dass der Indexanbieter eben über die Gewichtung der Marktkapitalisierung dann der Entwicklung, der langfristigen Entwicklung dann auch Rechnung trägt. Auf jeden Fall.
Genau. Ja, super. Vielen Dank für die spannenden Ausführungen, Martin. Ich bin mal gespannt, wie das Jahr 2025 wird. Da sollten wir dann auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen und mal im Rückschau machen, zum Jahresende hin dann, mal zu gucken, wie es sich wirklich dann entwickelt hat. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein super spannendes Jahr, allein schon, was aus Amerika für Impulse gesetzt werden. Dann hoffen wir mal natürlich, dass die ganzen Krisenherde, die wir in diesem, auch die es auf der Welt momentan gibt, dass die sich etwas beruhigen und wir alle insgesamt positiv dann aus dem Jahr 2025 herausgehen. Vielen Dank für deine Zeit und dann gerne bis zum nächsten Mal.
Markus, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Uns allen ein erfolgreiches Börsenjahr 2025, Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Vielen Dank.
So, das war das Gespräch mit Martin Bechler vom ETF-Anbieter Franklin Templeton. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, welche Anlageklasse im Jahr 2025 die beste Performance bringt. Bin schon sehr auf eure Meinungen und die Stimmungslage bei euch gespannt. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Extra ETF YouTube-Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos, wenn es um das Thema Geldanlage mit ETFs geht. Und da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Markus Jordan. Ciao.